Diese Woche wird's bei uns richtig gruselig. Recht herzlich willkommen hier bei Quotenmeet FM. Heute bei mir in der Leitung ist Mario Thunert.
Hallo Fabian.
Hallihallo. Ja, wir wollen uns heute mal ein wenig mit Horror zu, ja, vielleicht was man zu Halloween angucken kann. Und da macht ja RTL 2 schon seit Jahren ordentlich Werbung. Denn sie sind der große X-Faktor, das unfassbare Sender. Und da hat man sogar jetzt auch ein paar neue Folgen seit 2021 gedreht. Und ich habe natürlich als Kind auch X-Faktor angeguckt, habe mich da ein bisschen gegruselt. Wir kommen dann dazu, dass die neuen Folgen scheinbar nicht so gut sind. Um mal damit hineinzukommen. Das Ding hieß Beyond Belief, Fact or Fiction und lief 1997 das erste Mal im Sommerprogramm des Fernsehsenders Fox.
Genau. Mhm. Ja, genau. Das wurde damals im Sommerprogramm gesendet und ich glaube, man hat dann irgendwie so gemerkt, dass die erste Staffel nicht so richtig die Erwartungen erfüllt hat, weil am Anfang hat das ja auch noch James Brolin moderiert.
Genau. Und vor allem der Sendeplatz ist interessant. Der war nämlich sonntags um 19 Uhr und dort sollen eigentlich familienfreundliche Dinge laufen.
Echt? Um 19 Uhr war das?
Sonntags um 19 Uhr, genau. Ist dann mit der zweiten Staffel, ist es dann eigentlich in die Mid-Season gerutscht. In den Januar bis Juli. Lief da jetzt aber auch nicht so wirklich gut, weshalb...
Aber lief das dann später ab der zweiten Staffel zu einer späteren Sendezeit Freitags in der Primetime oder in der Late Prime?
Bitte? Also wir reden von den USA.
Ja.
Genau. Also es lief immer um 18... Quatsch, erst um 19 Uhr und dann um 20 Uhr. Weil ja, die amerikanischen Sender ja erst um 20 Uhr unter der Woche auf Sendung gehen.
Ja, genau. Mhm. Ja, und da scheint man dann ja durchaus noch eine Vision für das Format gehabt zu haben, weil dann hat man ja durchaus an einigen Stellschrauben gedreht und irgendwie gesagt, irgendwie müssen wir die Moderation noch so ein bisschen anders rüberbringen.
Hat aber auch nur 2 Jahre so wirklich so funktioniert, sorry. Weil man hat dann einfach die vierte Staffel, die kam dann erst im Sommer 2002 in den USA.
Also genau, auch richtig,
im Sommerprogramm. Und dann hat man ein paar Folgen jetzt extra für RTL 2 produziert, die man an Halloween immer ausgestrahlt hat.
Ja, genau. Ja, also eigentlich ist das Format wirklich auf verschiedenen Ebenen so ein Phänomen, was irgendwie so seinesgleichen sucht, ne? Also einmal, was du gerade angesprochen hast, hatte das Format wirklich nur so eine ganz kurze Spanne seines Zenits, wo es wirklich so 1,5 Jahre oder maximal 2 Jahre ganz gut lief. Und dann aber auch irgendwie anscheinend schon so ein Knick eingetreten ist. Ich glaube, das war ja damals auch Ende der 90er, ne, wo dieser Mystery-Boom da war. Und ich glaube, da, ich meine so Akte X und so, das ist alles so 93 losgegangen.
Ja.
Und Ende der 90er war das dann vielleicht auch schon so ein bisschen abgeebbt, ne? Und vielleicht...
Man merkt tatsächlich, da gab es noch kein Streaming, keine Festplan-Rekorder, weil auch die erste im Hochsommer ausgestrahlte Staffel hatte immer so 7 Millionen Zuschauer, was einfach vor 25 Jahren schlecht war.
Ja, richtig, absolut. Aha. Also heutzutage würden sich die Broadcaster danach, die würden...
Die Finger lecken, aber richtig.
Jubel, die würden, Jubelschreie würde das auslösen, ne? Aber so haben sich die Dimensionen verschoben. Aber ja, ich glaube, in den USA war es nie so richtig der absolute Straßenfeger. Und in Deutschland hat das dann irgendwie dann nochmal so einen anderen Vibe bekommen, ne? Weil ich glaube, ich hatte damals in meinem Artikel, den ich bei Quotenmeter veröffentlicht habe, auch so gesagt, dass das irgendwie schon so mit dieser Distanz auch zusammenhängt, die man zu Amerika hat und dass man da irgendwie halt auch so Projektionen dann irgendwie drauf abladen kann. Also dass man da halt auch so Wunsch, also so Träume und so diese träumerische Dimension, die so ins Surreale geht, ja, dass es da halt immer irgendwie so ja praktisch vom Vorteil ist, wenn man das so in eine weite Region irgendwie so abspalten kann. Und Amerika ist ja irgendwie auch so das Land der Sehnsüchte, wo sehr viel drauf projiziert wird, ne? Und ich glaube, das ist halt bei so einem Mystery-Effekt, spielt das dann auch nochmal eine Rolle. Und deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass das Format halt aus internationaler Sicht besser funktioniert als in Amerika selber. Und das könnte vielleicht ein Erklärungsansatz dafür sein, dass das da nicht der ganz, ganz große Hit war. Auch wenn ich weiterhin der Überzeugung bin, du hast es angesprochen, 7-8 Millionen Zuschauer, das wären heute viel, auch in Amerika immer noch das Potenzial hätte, zum Beispiel an Halloween, die Amerikaner, die sind ja auch sehr Halloween-verrückt, dass man da wirklich richtig gute Resonanzen erzielen könnte, bin ich schon überzeugt. Wenn das jetzt auf Netflix irgendwie lief oder auf irgendeinem Broadcaster, nur an Halloween einmal im Jahr als Event, glaube ich, also, könnte das ordentlich ziehen. Also
ich glaube tatsächlich, dass es in Deutschland so gut lief, weil RTL 2 das wirklich gefühlt 20 Jahre Sonntagvormittags ausgestrahlt hat. Und jeder, der mal, ich sag mal so, gesäppt hat am Vormittagsprogramm, wo es noch kein Streaming gab, vielleicht wollte man zum Doppelpass bis zu DSF damals durch, dann ist man schon bei RTL 2 hängen geblieben.
Ja, das ist das ist auch eine Erklärung, klar. Ich glaube, die Uhrzeit, die spielt auch eine Rolle. Also ich weiß nicht, wann du das immer geguckt hast, kannst du ja gleich dann nochmal sagen. Ich habe es natürlich auch immer nicht in Erstausstrahlung geguckt, weil das war, als RTL 2 angefangen hat, das dann in Erstausstrahlung zu gucken, dafür war ich noch zu jung. Aber ich habe das dann tatsächlich auch am Sonntagnachmittag zum ersten Mal gesehen und dann immer Samstagmorgens. Und dann habe ich das immer zum Frühstück geguckt, so mit Cornflakes dabei und hatte dann so ein bisschen Trash-Grusel bei X-Factor. Und klar, so wenn man das dann noch so im Herbst oder im Winter guckt, ne, das ist noch dunkel draußen, es ist irgendwie noch so im Morgengrauen, dann hat das schon so eine spezielle Atmo irgendwie. Ja, und das hat dem, glaube ich, auch gut getan und könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass ähnliche Leute, die auch so in meiner Zielgruppe waren, auch eher so ein junges Publikum, was sich so ein bisschen von diesem Trash-Grusel noch so ansprechen lässt, ne? Ja, dass das irgendwie für die so ein Sweet Spot war. Dann, und ich glaube, das waren so ein paar günstige Umstände, die da zusammengetroffen sind.
Definitiv, also das war ja oder ist ja auch heutzutage immer noch für RTL 2 ein Erfolg. Es läuft ja immer noch am Sonntag. Zwar jetzt inzwischen zwischen 5, also um
5 sehr früh,
kommt die Wiederholung, aber auch um 9 und um 10 Uhr. Und da bleiben ja trotzdem immer noch knapp so 150.000 Zuschauer hängen. Und das sind ja Wiederholungen von vor 20 Jahren. Und damit fährt ja RTL 2 trotzdem teilweise immer noch ganz gute Quoten ein. Also es ist ja auch dann für die Mediathek immer ganz gut. Und ist eine bekannte Marke.
Ja. Es ist schon erstaunlich, ne? Es ist auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Marke, die, glaube ich, auch in gewissen Zielgruppen immer noch eine starke Aufladung hat, auch mit so einer emotionalen Verbundenheit, was dann irgendwie so die Kindheit betrifft, ne? Weil ich glaube tatsächlich, dass gerade so auch für Leute aus deiner und meiner Generation das so ein bisschen ist, ach, weißt du noch damals, als wir X-Factor geguckt haben? Und dann hat das auch nochmal so diesen Effekt, wenn man das dann vielleicht an Halloween nochmal guckt, dass man da nochmal so einen kleinen Abstecher in die Kindheit nochmal macht, weißt du, so vom Gefühl. Weil zum Beispiel viele Fälle, auch gerade aus der Originalversion, die drehen sich ja auch um Kinder, ne? Also zum Beispiel der Junge, der da bei der Feuerwehr mitmacht und wo die Feuerwehrleute dann feststellen, dass der Junge, glaube ich, bei einem Brand umgekommen ist, aber irgendwie noch geholfen hat, bei dem Brand zu löschen, oder der kleine Junge, der sich durch den Wald rennt, sich an dieser Schlange verletzt und dann da auf einmal dieser Arzt in dem Rollstuhl sitzt, der eigentlich schon vor 10 Jahren verstorben ist. Also da sind ja auch öfter dann eben Kinder im Mittelpunkt tatsächlich. Und das hat halt schon so ein bisschen auch was Regressives, ne? Also dass man sich so ein bisschen in eine Kindheit irgendwie zurückversetzt. Und deswegen, ja, macht das Spaß, so einen Gruselspaß.
Ja, und dann gab es ja immer noch die Auflösung am Ende der Sendung. Und darauf hat man ja dann auch immer ein bisschen hingefiebert. Es wurde in Deutschland ja immer von zwei Werbepausen unterbrochen, wo man sich dann natürlich immer geärgert hat. Und schließlich, sage ich mal so, die Auflösungen, da hat man dann gehofft, dass es nicht so ist. Aber ich glaube, dass man da auch immer ein bisschen geflunkert hat bei den echten Fällen, dass man die überdramatisiert hat. Hm. Weil man weiß natürlich auch heutzutage, 25 Jahre später, dass das natürlich alles, also man ist klüger geworden, aber auch durch das Internet. Und wenn es da den einen oder anderen Fall gegeben hätte, könnte man das auch nachgoogeln. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Problem des Formates ist, dass du heute alles nachgoogeln kannst und schnell feststellst, wenn du das machst, Moment mal, das ist ja irgendwie doch anders, so wie man das so dachte.
Mhm. Ja, also da sprichst du auf jeden Fall einen Punkt an, dass mit einer, ich sag jetzt mal, intellektuellen Reife, die man irgendwie erlangt und sich bildet irgendwie, dass man da ja vielleicht nicht mehr so unvoreingenommen dann drauf blickt und sich so mitreißen lässt halt von diesem Trash-Grusel. Aber für mich war tatsächlich auch so diese Behauptung, dass das tatsächlich war, immer nur so ein Vehikel, ne? Also so ein Motor, der das so ein bisschen am Laufen gehalten hat, einfach um so diese spezielle Darstellungsweise und so diese spezielle Art von Grusel, so auch dieses Übertheatralisierte, um das so am Laufen zu halten. Und eigentlich war es nur ein Alibi, wenn man ganz ehrlich ist. Und deswegen hatte ich ja zum Beispiel vorgeschlagen, könnte man das ja so ein bisschen noch modifizieren, indem man noch stärker so in diese True Crime Richtung geht, ne? Also das hat ja immer schon auch eine Rolle gespielt, bei X-Factor nicht immer. Manchmal waren das auch so sehr rührselige Geschichten, die so recht harmlos waren, aber manchmal oder oft standen eben auch Verbrechen im Mittelpunkt. Und ich glaube schon, dass es da sicherlich gerade auch in den USA noch genug Stoff an True Crime gibt, aus dem man schöpfen kann, der vielleicht auch schon mal irgendwie anders aufbereitet wurde, seriell in irgendwelchen Dokus, auf Streaming-Anbietern oder sonst wo. Aber X-Factor hat dann doch nochmal so eine ganz spezielle Art, das irgendwie so zu dramaturgisieren. Und ich glaube schon, dass man da noch schöpfen könnte. Und True Crime hat halt immer so auch diesen Realitätsbezug, ne? Und vielleicht könnte man das so als Mittel zum Zweck tatsächlich nehmen. Weil ich habe ja so die Vision davon, dass das tatsächlich an so einem Tag wie Halloween, der ja inzwischen nicht nur ein amerikanischer Feiertag ist, sondern eben auch ein internationaler.
Und der Geburtstag meines Vaters.
Echt?
Ja. Okay. Jedes Jahr schon.
Verkleidet er sich dann auch immer?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Also das wäre zu viel des Guten. Aber das noch viel geiler ist, meine Mutter hatte am 1. November Geburtstag.
Ah ja. Okay.
Ja, also da war immer große Party, aber meine Mutter musste als Kind immer auf den Friedhof.
Ei. Okay. Ja, aber wie gesagt, meine Vision war ja, dass das tatsächlich so stark ist als Marke, X-Factor, dass das tatsächlich so ein internationales Event begründen könnte, weil das ja auch so eine Fangemeinde hat, ne, die irgendwie auch international unterwegs ist und ich glaube da tatsächlich, wenn man das dann so synchronisieren würde und man das dann auch wirklich nur an Halloween ausstrahlen würde, sei es jetzt auf Streaming-Anbietern oder im Broadcasting-Fernsehen oder eben auch
oder
im linearen Fernsehen
Netflix
in Deutschland.
Dann nimmt man es aber wieder offline.
Ja, richtig.
Macht zum Event, kommt immer nur 5 Tage vor Halloween und am 1. November und dann ist es wieder weg. Aber was ich da noch sagen wollte, also das ist eine gute Idee, wie du gesagt hast, das vielleicht ein bisschen größer zu machen, vielleicht eine Staffel mit 10 Folgen, True Crime, aber dann tatsächlich immer nur ein True Crime in so 40 Minuten erzählen.
Ja.
Und am Ende wird gesagt, ist es richtig oder falsch?
Also da sprichst du auf jeden Fall schon mal auch einen wichtigen Punkt an, nämlich die Länge der Fälle. Und da hatte ich eben den Eindruck, dass in der neuen Vision sogar dazu übergegangen wurde, die Fälle noch kürzer zu machen.
Genau,
ich hatte
das
jetzt zum Beispiel auch...
Wir müssen den Zuhörenden erstmal erklären, denn RTL 2 hat ja eine Neuauflage produziert. Da gab es jetzt 6 neue Folgen seit 2021 und die werden tatsächlich auch mit Jonathan Frakes in Los Angeles produziert.
Genau.
Und die Produktionsfirmen, ich glaube Wiedemann und Berg und noch eine, hat diese Filme relativ kurz und man muss auch sagen, qualitativ niedrig aufgenommen.
Also qualitativ niedrig, das würde ich so nicht zu 100% unterschreiben. Ich glaube schon, dass das einen hohen Schauwert hat und teilweise auch einen hohen Produktionswert, gerade auch für RTL2-Verhältnisse.
Ja, für
RTL2-Verhältnisse. Ja, schon, aber ich finde schon, dass es da auch Filme gibt, also zum Beispiel, nicht alle, aber zum Beispiel habe ich mir jetzt auch noch mal zwei Filme im Vorfeld angeguckt, Die Nonne und Der Romanautor, wo ich auch finde, dass da durchaus überzeugende Schauspieler und Schauspielerinnen besetzt wurden.
Du hast mir aber zum Beispiel Den kopflosen Reiter geschickt.
Ja,
den
richtig.
Den sollte ich mir angucken.
Ja, genau.
Und da fand ich zum Beispiel, dass der Fall irgendwie so ins Leere endet.
Ja, der endet ins Leere und vor allen Dingen fängt er auch schon im Leeren an. Da können wir vielleicht ja gleich nochmal drüber sprechen.
Ja.
Generell würde ich aber sagen, also die haben da schon drin investiert, aber halt teilweise sind die Fälle dann entweder, haben die so eklatante dramaturgische Mängel, dass halt die entscheidenden Momente nicht gut rüberkommen, oder andere Fälle sind dann teilweise auch wirklich einfach richtig schlecht gespielt und auch irgendwie schlecht umgesetzt. Manchmal gibt es aber auch wirklich Fälle, zum Beispiel Der Romanautor, könnte ich dir jetzt nochmal empfehlen, dem im Nachgang nochmal zu gucken, finde ich zum Beispiel der Hauptdarsteller, der das wirklich richtig gut macht, und wo ich sage, das ist eigentlich von der Anlage schon ziemlich gut und da fehlen dann nur aber so ein paar Quäntchen. Und wo man dann teilweise auch gar nicht genau sagen kann, wo ist da jetzt der Unterschied zu früher? Sind das Kameraeinstellungen, sind das Schnitte, ist das die Distanz, die die Kamera zu den Figuren hat?
Nee, das ist SD.
Sind das Auflösungen, also Bildauflösungen, das kann man dann teilweise gar nicht so genau benennen. Aber da fehlen dann so ein paar Prozente. Aber an sich ist das teilweise schon in Ordnung. Aber generell würde ich einfach sagen, was man zum Beispiel auch am Studio sieht, dass ich glaube, dass da auch wieder so noch Potenzial nach oben ist. Viel Potenzial nach oben, was noch nicht ausgeschöpft also, wird, was mich dann
Jonathan
immer ärgert.
Frakes, und wo der, ich sag, also bei ja. Jonathan Frakes muss man wirklich sagen, der spricht irgendwie gefühlt immer nur in eine Kamera. Da hat man auch auf eine zweite oder
richtig.
Eine dritte absolut verzichtet. Und selbst das
Neo
Magazin damals hat es ja aufwendiger, diese Moderation mit Florentin Will
hinzubekommen. Ja. Stimmt. Ja, also das ist das eine und das andere, das Studio fehlt für mich vor allen Dingen, fehlt da für mich Tiefe. Also dieses andere Studio hat sich ja wirklich, das war ja so ein Real Set, ne? Wo du wirklich dann auch so auf so und so viel Quadratmetern, die da hatten, wirklich so eine Raumausstattung hattest mit irgendwie antiken Möbelstücken und dann mit Eingängen, die wirklich in die Tiefe gingen und wo dann Jonathan Frakes auch noch aus der Tiefe rauskam und was dann auch dann praktisch immer noch diffus beleuchtet wurde, was dem Bild dann ja eigentlich auch immer im Hintergrund eine Tiefe gegeben hat. Und das fand ich auch immer sehr wichtig, weil ich glaube, das, was eben Mystery und Grusel auch braucht, ist vor allem auch Raum. Und wenn du den nicht gibst und zum Beispiel im Studio, in dem aktuellen, da sieht er für mich so aus wie so eine Fototapete, die dahinter gestellt haben, wo zum Beispiel so dieser Schrank, wo ich die ganze Zeit so denke, steht der da jetzt wirklich im Studio, ja? Oder ist das ein Schrank, der auf so eine Fototapete geprintet ist, weil die dann auch so im Unscharfen gehalten ist? Und das sind dann so Sachen, wo ich sage, das ist dann einfach zu flach im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sage ich einfach, hey, wenn man das wirklich international aufziehen würde und sich Kooperationspartner dafür suchen würde, es gibt doch so viele Serien heutzutage, die laufen über Kooperationspartner. Und gerade bei X-Factor würde sich das so extrem für mich anbieten, dass man da noch wirklich viel mehr Geld reinfließen lassen könnte, um dann auch wirklich das pompöser auszustaffieren. Und ich glaube, dass das was wäre, was wirklich dann auch nochmal Anziehung schaffen könnte, zusätzliche. Und das ist einfach was mich so massiv ärgert, weil ich einfach glaube, dass da wieder so viele Prozente verschenkt werden, die möglich wären. Ne? Und
ja.
Ich sag jetzt mal, aktuell ist Jonathan Frakes offensichtlich noch in der Verfassung, wo er ziemlich fit ist und das gut machen kann. Und da habe ich so als Fan, sagt mein Herz mir so, hey, normalerweise sollte man irgendwie alles nutzen, solange er das noch gut machen kann, irgendwie so das beste X-Faktor auf die Straße zu bringen, was man irgendwie machen kann.
Und, hat aber RTL zwar nicht gemacht, das hätte man vielleicht auch festgestellt, wenn man die Drehbücher gelesen hat. Ich meine, du hast mir auch teuflische Verbindungen gezeigt.
Ja,
ich meine, das war ja wirklich Studentenfilm, erster
richtig.
Kurs.
Ja, richtig. Furchtbar. Also erstmal von der Story absolut absurd. Einfach nur ein kompletter Trash irgendwie, der sich auch
und irgendwie
selber nicht ernst
so
nimmt.
Nichts.
Nee, also das muss ich. Ich fand den Film auch mit am furchtbarsten. Und ich finde, mit das Schlimmste ist, klar, das war immer so ein bisschen überzeichnete Theatralität, aber die sich trotzdem auch noch ernst genommen hat. Und ich finde, das Schlimmste ist halt, wenn man sich offensichtlich selber nicht mehr ernst nimmt. Weil wenn du dich selber nicht mehr ernst nimmst, dann kannst du auch keine anderen Leute zum Gruseln bringen. Weil Grusel braucht auf so eine paradoxe Weise auch einen Ernst dahinter. Und wenn das nicht da ist, dann läuft es halt, wie du absolut richtig sagst, ins Leere. Und dann plätschert da einfach nur irgendein absurder Trash vor sich hin. Und das war zum Beispiel bei Teuflische Verbindung für mich so ganz, ganz offensichtlich. Und wo ich so sage, ganz ehrlich, Leute, ne, dass ihr den Film da so reingenommen habt, bei dieser Marke und das von Jonathan Frakes habt anmoderieren lassen, dafür hättet ihr euch, da muss ich wirklich so krass sagen, dafür müsst ihr euch schämen. Also, das ist wirklich, wo ich dir recht gebe, das fühlt sich, teilweise sind die Filme okay, teilweise fühlt es sich wirklich so an, als ob sie von Anfängern in Szene gesetzt wurden, wo ich dann sage, das ist dann vielleicht auch dessen geschuldet, dass da zu wenig Geld in die Hand genommen wird, weil, mal ganz ehrlich, ne, RTL 2 kann halt einfach, wenn die das alleine schultern müssen, nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Und dann,
ja, aber ganz ehrlich, bei dem Drehbuch hätte man vielleicht auch mal feststellen können, irgendwie, ja, irgendwie Nonsens. Also da kommt dann ja irgendwie, also was passiert denn da eigentlich so wirklich? Irgendwie passiert da irgendwie gar nichts. Da heißt irgendwie, gestern waren die Eltern da und dann irgendwie, also gestern sind die Eltern zurückgekommen, jetzt sind die Eltern nicht da und dann kommt irgendwie so ein Gesicht durch den Bildschirm raus und am Ende wird gesagt, ja, das ist wahr.
Ja, genau.
Genauso wie der kopflose Reiter. War.
Ja, kopfloser Reiter, das ist auch nochmal so ein Sonderfall, wo ich irgendwie denke, aber du hast recht, also die Drehbücher sind teilweise, die haben absolut vom Spannungsverlauf her, sind die dann auch teilweise nicht gut aufgebaut.
Die könnte man vielleicht komplett nochmal in ChatGPT reingeben.
Ja, vielleicht kommt dann was Besseres raus, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, ich finde es so schade, weil ich wirklich glaube, dass wenn man da auch allein schon die Tatsache, wenn man mehr investieren würde, dass man dann, also das ist nicht alles, ne? Also es kommt natürlich immer auch darauf an, was macht man mit dem Geld, was investiert wird, und man kann ja Geld, was investiert wird, auch immer falsch einsetzen und damit auch falsche kreative Entscheidungen treffen. Klar, aber trotzdem glaube ich schon, dass das Format an sich mehr Geld braucht. Und dass ich es schade finde, wenn es dann an sowas scheitert. Weil ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass man eine Vision braucht und einen Glauben daran, dass das als Marke international funktionieren kann. Und wenn man den Glauben hat und man da Stellen von überzeugen kann, Kooperationspartner, dann kann man ja sozusagen zumindest finanziell schon mal eine bessere Ausgangslage schaffen, damit man das dann auch irgendwie hochwertiger noch umsetzen kann und hochqualitativer. Und das finde ich halt so schade, weil ich glaube wirklich, dass man bei X-Faktor wirklich das ist für mich so wie so ein schlafender Riese tatsächlich, ja, weil ich glaube tatsächlich, dass der an Halloween, wenn man das, wie wir das eben besprochen haben, einmal im Jahr an Halloween sendet, dann auch wirklich nur an Halloween und das dann für den einen Tag nur draufsteht und wirklich so ein kollektives gesellschaftliches Event davon macht für bestimmte Zielgruppen, dann kann das wirklich Millionen aus meiner Sicht mobilisieren.
Also aber das ist ja zum Beispiel, ganz kurz, um mal hier einzuhaken, weil es ist ja zum Beispiel auch bei ProSieben so, da wird ja lieblos einfach alle Episoden runtergepredigt und man könnte ja auch einfach an Halloween alle Halloween-Folgen zeigen, genauso wie man an Weihnachten alle Simpsons-Weihnachtsfolgen zeigen kann. Aber das macht man nicht, weil man irgendwie keine Lust so hat, und bei RTL 2 hat man sich da jetzt vielleicht auch nicht so ernst genommen, wobei ich schon das Gefühl habe, dass so neuere Produktionen ja eigentlich nur noch gar nicht mehr so einen Tiefgang haben, sondern einfach nur so Slasher-Filme sind. Mhm. Also zum Beispiel hat ja Ryan Murphy noch die ersten zwei Folgen von American Horror Stories, das sind die Kurzfilme, gemacht. Mhm. Und dann kam viel von Manny Koto, und da muss man sagen, boah, das war aber ganz schöne Scheiße, was da immer rausgekommen ist. Mhm. Also, ziemlicher Käse.
Also es ist natürlich, momentan gibt es so eine gewisse Logik zu sagen, wir verkürzen Dinge immer weiter, weil wir annehmen, dass sich auch Aufmerksamkeitsspannen immer weiter reduzieren und zum Beispiel Leute Inhalte nur noch auf dem Handy konsumieren oder auf dem Tablet. während sie,
für solche,
in der Bahn solche Leute, sitzen oder so.
Für solche Leute dann, sollte man keine Inhalte machen. Also ganz ehrlich, dann sollen sie YouTube angucken. Und mich als Fernsehkonsument ärgert es tatsächlich, wenn ich das dann sehe, dass irgendjemand irgendwie Suits auf dem Handy konsumiert, während er kocht. Dann denke ich mir, deswegen habe ich die Serie auch nicht angeguckt, weil so geil ist er auch nicht.
Ja, aber das ist so aus einem kommerziellen Denken, spielt das natürlich schon eine Rolle, ne? Und ich sag jetzt mal gerade diese X-Factor-Videos, da gibt es ja die Zusammenschnitte, die sind ja teilweise nur zusammengeschnitten, dann auf YouTube so als 4-5 Minuten verfügbar. Und das ist natürlich dann gerade auch so für eine Zielgruppe, wo man annimmt zumindest, dass sie praktisch das nur noch in solchem Zeitintervall, der verhältnismäßig kurz ist, weil zumindest gab es früher auch Filme von X-Factor, die Richtung 10 Minuten gingen, dass man anscheinend dazu tendiert hat, auch bei dieser Neuauflage noch weiter zu verkürzen. Und ich glaube auch, dass das ein Fehler war, weil mir teilweise sogar die alten X-Factor-Filme, da war ja auch nicht alles Gold, was glänzt, bei weitem nicht, ja, da gab es auch wirklich schlechte Filme, dass die mir teilweise auch schon zu kurz waren, weil Grusel braucht halt immer auch einen Aufbau. Und manchmal ist der Aufbau mir einfach zu schnell so alibimäßig abgehakt erzählerisch. Und daran, das kostet dem Film dann teilweise so atmosphärische Körner. Und ich hätte praktisch auch, genau wie du gesagt, dass die Filme länger sein müssen, sogar als früher. Und hätte eben auch dazu tendiert, mindestens mal so Richtung Viertelstunde. Und auch gerade, wenn man vielleicht mehr True Crime mit reinbringt, völlig richtig, dann das länger zu machen und dann vielleicht zu sagen, okay, entweder, wenn wir wirklich nur Event-Ausgaben machen an Halloween, dann machen wir die entweder 1,5 Stunden, damit wir zum Beispiel 4 Fälle machen können und denen dann aber jeweils mehr Zeit geben, oder wir machen nur 3 Fälle pro Sendung und dann in 1 Stunde, wobei ich aber sage, 4 Fälle sollten es vielleicht schon sein, da müsste man vielleicht dann die Sendezeit erhöhen, aber ich finde einfach zum Beispiel 5 Minuten, auch gerade beim kopflosen Reiter, da merkst du dann einfach, die fehlen dann zum Beispiel am Anfang. Ne, also wo ich zum Beispiel beim kopflosen Reiter, wenn die da am Anfang sind, ich weiß erstmal überhaupt gar nicht, wo ich mich da verorten soll. Wo bin ich da, in welcher Situation bin ich da, und ein total komischer Aufbau und irgendwie fehlt mir die ganze Zeit eine Orientierung, und wo ich nicht mit klarkomme, und da denke ich dann einfach, da fehlt dann am Anfang die Zeit. Und dann auf einmal kommt da halt dieser kopflose Reiter die Treppe runter und irgendwie plätschert so das vor sich hin und irgendwie ist das gar nicht richtig aufgebaut und das ist so... Und das ist aber auch 5 Minuten, ne? Der hatte auch, ich habe extra nochmal nachgefragt bei RTL 2, der war auch in der linearen Ausstrahlung nur 5 Minuten. Und ich glaube einfach, das ist zu wenig. Und deswegen mehr Zeit geben. Ne? Mehr Zeit. Ja.
War ja also, auch wie gesagt, so bei Gänsehaut die Stunde des Wahnsinns, des Fürchtens oder jedenfalls Goosebump.
Ja. Da meinst du, ist es auch irgendwie so der Fall, oder wie?
Nee, da war es besser. Also waren die Gruselgeschichten früher schon ein bisschen umfangreicher.
Mhm. Ich sag mal, dass
Kind gesehen.
Sich Leute auch Zeit noch nehmen für Grusel, das zeigen ja auch zum Beispiel so Serien wie Stranger Things, ne? Die sind ja auch teilweise ziemlich lang, die Folgen.
Nicht nur das, du musst guck dir mal an, wie riesig der Horrormarkt überhaupt da draußen ist.
Ja, klar.
Also der wird ja völlig vernachlässigt, weil so viele Leute gehen ins Kino oder leihen sich Horrorfilme, dass es da irgendwie bei Kabel 1 irgendwie keinen Horrorslot gibt am Samstagabend, wo alte Klassiker kommen und also generell, wo du einfach neue Filme oder generell Horrorfilme zeigst.
Ja, gut. Ja, auf jeden Fall ist das auch Horrorfilme und Mystery ist auf jeden Fall auch wieder was ja wieder boomt und gerade auch mit so einem Retro-Flair da drinne. Das hat ja, wie gesagt, Stranger Things irgendwie auch wieder richtig katalysiert und nach vorne gebracht. Und deswegen sage ich auch zum Beispiel, ich will die Serie RTL 2 sozusagen nicht madig machen, weil ich ja durchaus auch finde, dass das eine gute Verbindung irgendwie ist. Aber ich sag jetzt mal, so auf Netflix, neben Stranger Things, neben The Watcher, da an Halloween eine neue Folge von X-Factor zu finden, das fände ich schon richtig nice. Also ich glaube, das wäre schon ein perfect match und ich glaube, das wäre einfach ein richtig gutes Umfeld. Und wenn man dann auch wirklich vergleichbare Produktionswerte hätte, und man hat ja gesehen, ich meine, ich möchte nicht wissen, wie viel eine Folge Stranger Things kostet, ne? Und wenn du das richtig aufziehst und das atmosphärisch eben dann dir auch dann das Geld und die Zeit nimmst, das richtig gut auszustaffieren, kannst du ja sehen, was da bei Stranger Things rauskommt. Und ich habe schon, vielleicht idealisiere ich diese Marke X-Factor auch zu stark. Und vielleicht bewerte ich das Potenzial auch, aber ich bin schon der Überzeugung, dass
wir
das...
Da. Wir haben ja deswegen sind wir ja da, wir haben diesen monothematischen Podcast mit über 750 Folgen. Da kann man auch mal monothematisch da drauf schauen.
Und, ja, klar.
Was ich da halt immer wieder feststelle, ist, wir brauchen vielleicht doch endlich mal unter den europäischen Privatsendern eine Produktionsallianz, ähnlich wie es bei den Öffentlich-Rechtlichen ist, wo ja auch ZDF Neo zahlreiche Serien aus dem Ausland bekommt und viele ZDF-Serien auch ins Ausland kommen. Und so denke ich einfach, dass wir in Deutschland auch einfach uns zusammenschließen müssen mit Italien, Spanien, Frankreich, Polen, den ganzen Nordländern. Niederlande und dann ist ja auch Belgien sowieso mit dabei und vielleicht noch Polen etc.
Ja, ich weiß nicht, hast du da zufälligerweise Informationen oder irgendwie vielleicht noch eine grobe Vorstellung davon, wie, ich hatte das mal versucht zu recherchieren, aber konnte da nicht wirklich was finden, wie X-Factor so in anderen europäischen Ländern so performt hat? Also so nee, zum Beispiel gerade, was du angesprochen hast, so in England, Italien, Spanien, Frankreich so, weißt du das?
Da habe ich gar nichts gefunden.
Okay, schade eigentlich, ne? Weil das wäre interessant zu wissen, ob das tatsächlich so was Spezifisches Deutsches ist, so ja, vielleicht auch so ein bisschen.
Es sind ja auch keine Informationen wirklich darüber aufgetaucht, ob jetzt auch diese Neuauflage irgendwo mal im Ausland lief.
Stimmt, ja, das wäre auch interessant zu wissen, ob RTL 2 das irgendwie zu versucht hätte, das weiter irgendwie zu distribuieren, ne? Weil das wäre ja tatsächlich auch für RTL 2 ein attraktives Geschäftsmodell.
Dadurch, dass es ja schon auch zu RTL gehört, hätte man das ja auch bei Fremantle ansiedeln können, dass die Rechte dann weiterverkaufen.
Stimmt. Ja, genau. Ja, also hätte man auf jeden Fall versuchen können. Also wenn es da Abnehmer gegeben hätte, die da vielleicht Interesse gehabt hätten, dann hätte man das vielleicht auch gemacht, ne? Und wenn man da nichts gehört hat, ist das vielleicht auch eher ein Zeichen dafür, dass da das Interesse vielleicht nicht so groß war, wie gesagt. Also ist es auch tatsächlich so für mich, in der medienwissenschaftlichen Forschung ist das vielleicht sogar so ein kleiner blinder Fleck, dass man da nochmal irgendjemand, der jetzt, also liebe Leute, wenn ihr zufällig irgendwie so Medienwissenschaftsstudenten, Filmwissenschaftsstudenten seid, forscht doch mal über X-Factor und versucht mal rauszufinden, was die Sendung so in Frankreich oder Italien so für ein Standing hat. Fände ich hochinteressant. Oder im asiatischen Raum, ja.
Wenn also, ihr daher kommt, also Vietnam sind ja auch viele in Deutschland. Oder auch Spanier. Also es gibt viele spanische Austauschstudenten. Also schreibt uns mal.
Ja, wäre auf jeden Fall sehr interessant. Und wie gesagt, also ich glaube auf jeden Fall, das hätte Potenzial, an Halloween zu so einem kollektiven internationalen Event zu taugen. Gerade auch mit Jonathan Frakes, dieser starken Figur, die ja auch, ich sage jetzt gerade mal so im Science-Fiction-Bereich, Mystery-Bereich, sich wirklich auch internationalen Namen gemacht hat, ne? Seit Ende oder seit 90er und so. Das ist auch eine Figur, die wirklich so internationale Strahlkraft hat und verfangen kann. Und genau. Das ist einfach eine Frage, wie man es aufzieht. Und ich glaube tatsächlich einfach, und das ist das, was so richtig ärgerlich ist, dass es nur damit zu tun hat, dass da so nicht die Vision dazu da ist. Und man, glaube ich, eigentlich nur irgendwie das schaffen müsste, irgendwie mächtige Leute von dieser Vision irgendwie zu überzeugen. Und eben genau, wie wir es gesagt haben, Kooperationspartner zu gewinnen, um das dann eben umzusetzen. Und ich sag mal, hey, wenn RTL 2 das an Halloween, ich bin aber schon der Meinung, man sollte es wirklich genuin an Halloween ausstrahlen. Wenn RTL 2 das dann an Halloween zeigt und man das gleichzeitig auch auf RTL Plus zum Beispiel, das könnte ja auch der Streamer sein, wo das dann verfügbar ist, und gleichzeitig läuft es irgendwie in Amerika auf einem, auf was weiß ich, irgendeinem Broadcasting-Fernsehen und in den ganzen anderen internationalen Kanälen läuft es auch, oder es läuft auf Netflix und dann überall auf Netflix an dem Tag, das wäre ja sozusagen meine favorisierte Lösung. Ne? Also genau. Meine favorisierte Lösung ist X-Factor, die Eventfolge wird ab Halloween für 2 Tage auf Netflix international verfügbar gemacht und wird dann wieder runtergenommen.
Und das jedes Jahr. Aber ja, wir sind also jetzt leider schon am Ende der heutigen Sendung.
Ja.
Das war's schon wieder. Wir haben uns dazu ausführlich unterhalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke,
dass ich... Und wir hören uns dann die Tage wieder.
Ja.
Bis dann.
Bis dann.